ARD Sounds.
Herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast Streitkräfte und Strategien und Weltspiegel gemeinsam hier bei NDR vor Ort am Maschsee in Hannover. Ich bin Philipp Abrech, Host des Weltspiegel-Podcasts.
Und ich bin Astrid Korall von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und wir freuen uns sehr, hier in Hannover zu sein und mit Ihnen diese besondere Folge des Podcasts aufzuzeichnen. Und hier oben auf der Bühne, da sitzen wir nicht allein, sondern es ist jemand bei uns, der diesen Krieg seit mehr als 4 Jahren für die ARD begleitet und der einen Job macht, der viel mehr ist als nur ein Job, weil er jeden Tag aufs Neue für uns versucht, diesen Krieg und seine Folgen zu erklären, der uns berichtet, wie es den Menschen in der Ukraine geht und der sich auch nicht scheut, nah ranzugehen, damit wir verstehen, was dort passiert. Heute ist er bei uns, Wassili Golod, der Leiter des ARD-Studios in Kiew. Wassili, schön, dass du dabei bist und hierher gekommen bist.
Dankeschön für die Einladung und ich bin sehr gerne hier und genieße gerade auch den wunderschönen Blick auf den Maschsee.
Für dich ist ja hier Hannover fast ein Heimspiel, oder?
Absolut. Die schönste Stadt der Welt, Bad Pyrmont, ist nur eine Zugstunde entfernt und da fahre ich auch später hin und schaue mir das mal wieder an, war länger nicht mehr da gewesen. Und Hannover ist für mich natürlich auch ein Ort, an dem ich häufiger war. Ich fechte ja seit ich 5 bin und meine ehemalige Trainingshalle hier beim Fechtclub Hannover, wo ich mittrainieren durfte regelmäßig, die ist auch wirklich einen Katzensprung entfernt. Insofern ist es so ein bisschen wie nach Hause kommen.
Wassili, du bist vor wenigen Tagen aus Kiew gekommen, aus einem Kriegsgebiet nach Deutschland, zu uns auf die Bühne, das Maschseefest. Wie leicht, wie schwer fällt es dir eigentlich zwischen diesen, ich kann mir vorstellen, sehr unterschiedlichen Welten zu wechseln?
Es ist absolut wie aus einer Welt in die andere zu fahren. Wenige Stunden oder einige Stunden, nachdem ich nicht mehr in der Ukraine war, gab es einen Raketenangriff, bei dem auch eine Bekannte von mir getötet wurde, mein Jahrgang 1993. Ich habe diese Nachricht schon mitbekommen, als ich im sicheren EU-Ausland war. Und das ist aber natürlich ein Schock und dir wird jedes Mal bewusst, was für einem Risiko du dich auch aussetzt, was für einem Risiko meine Kolleginnen und Kollegen ausgesetzt sind, die dort leben, die Ukrainerinnen und Ukrainer sind. Und gleichzeitig bin ich aber auch jedes Mal glücklich zu sehen, dass Menschen hier in Deutschland in Sicherheit, in Frieden leben können. Und es ist wahnsinnig wichtig, das hier zu erhalten. Und gleichzeitig habe ich keine größere Hoffnung und keinen größeren Wunsch, als den Menschen in der Ukraine wieder ein Leben möglich zu machen. Das können sie nicht alleine, dafür brauchen sie die Unterstützung, indem sie einfach ihre Zukunft und ihr Leben planen können, ohne die Sorge zu haben, dass eine Rakete sie tötet, eine russische Drohne sie tötet oder eine russische Gleitbombe sie tötet.
Über das Leben und den Alltag auch in der Ukraine im Krieg reden wir gleich noch. Erstmal die Frage, Wassili, wir wissen ja, dass man in Kiew jetzt nicht einfach ins Flugzeug steigen kann und dann nach Deutschland fliegen kann. Wie kommt man hier eigentlich nach Bad Pyrmont oder auch nach Hannover?
Ist eine sehr gute Frage, weil sehr viele glauben, dass das möglich ist. Viele fragen, wie lange fliegst du aus Kiew nach Deutschland? Das wären sonst so circa 2 Stunden gewesen. Aber aufgrund des Angriffskriegs fliegen vor allem Raketen, Drohnen, Gleitbomben, wie genannt.
Kampfjets,
genau, meistens auch sehr flach. Es gibt auch Helikopter, die teilweise Brände, also Hubschrauber, die Brände löschen. Das habe ich jetzt auch häufiger mal in Kiew gesehen, wenn es Angriffe gegeben hat. Die Reise ist tatsächlich eine Zugreise mit dem Nachtzug. Ich setze mich dann in Kiew um 20.30 Uhr in den Zug und der fährt dann nach Polen, nach Przemyśl. Da bin ich am nächsten Morgen, muss durch die Grenzkontrolle. Dann geht es mit dem Auto nach Krakau und von Krakau fliege ich dann meistens nach Frankfurt oder nach Düsseldorf. Und das ist von Tür zu Tür, sind es circa 24 Stunden. Also das ist schon eine Strecke und dir wird einfach bewusst, dass dieses Land, die Ukraine, sich nicht in einer Normalität, in einem normalen Leben befindet, sondern dass es weiterhin eine Ausnahmesituation ist und das eben schon seit 2022.
Und trotzdem ist die Bahn pünktlich.
Die Bahn ist größtenteils pünktlich, aber durch die veränderten Angriffe ist es jetzt so, dass du häufiger die Situation hast, dass Züge angehalten werden, wenn zum Beispiel Drohnen fliegen oder Raketen fliegen und dann Leute den Zug verlassen müssen und dadurch hast du mehr Verspätung. Und bei der letzten Zugreise sagte uns die Zugführerin auch, möglicherweise müssen wir sogar bei Luftalarm anhalten und den Zug verlassen. Also du siehst schon, dass die veränderte Kriegssituation auch zu einer Veränderung im Transport führt.
Vassili, seit mittlerweile mehr als 4 Jahren, seit im Grunde 2014, wehrt sich die Ukraine gegen den russischen Angriff. Ihr müsst über Kämpfe berichten an der Front, aber auch über die Raketenangriffe, du hast sie gerade schon erwähnt, die Drohneneinschläge auf ukrainische Städte, in ukrainischen Städten. Und zuletzt wurde ja auch das ARD-Studio getroffen. Fotos gesehen von Fensterrahmen, die herausgerissen wurden, von viel Schutt auf den Schreibtischen. Unter diesen doch sehr schwierigen Bedingungen, erklär uns doch einmal, wie ihr da überhaupt arbeiten könnt als Korrespondentinnen und Korrespondenten im Team im ARD-Studio.
Das, was du beschreibst, ist zentral, weil es keinen sicheren Ort in der Ukraine gibt. Das berichten wir schon sehr lange so. Und wir haben es jetzt aber zu spüren bekommen, als unser Studio bei einem Angriff oder infolge russischer Angriffe, es war eine Druckwelle, die für diese Zerstörung gesorgt hat, einfach dazu geführt hat, dass all das, was du beschrieben hast, passiert ist. Ne? Fensterrahmen raus, die Decke teilweise rausgefallen, nicht tragende Wände, die umgekippt sind. Und wenn du deinen Arbeitsplatz so siehst, dann macht das natürlich was mit dir. Dann hast du natürlich direkt ein Kopfkino und stellst dir vor, okay, was wäre, wenn jemand drin gewesen wäre.
Das war nachts der Angriff.
Das war nachts, genau. Und natürlich ist das auch etwas, was du dann als Gedanken sofort wieder abstellst, weil das willst du dir nicht vorstellen. Wir sind gerade auch dabei, das alles wieder aufzubauen, um normal wieder von dort arbeiten und berichten zu können. Ich hatte selbst vor einigen Wochen die Situation bei kombinierten großen Angriffen, wenn die sich anbahnen, wenn darüber informiert wird, gehe ich meistens ins Hotel, weil ich habe zu Hause keinen Keller. Wenn ich bei Angriffsnächten zu Hause bin, lege ich mich meistens in meinen Flur, weil ich da mehrere Wände habe, falls eine Druckwelle kommt und dadurch geschützter bin. Und in dieser einen Angriffsnacht bin ich eben ins Hotel und dachte, okay, hier bin ich jetzt sicher, habe ein Zimmer relativ weit oben bekommen und irgendwann schlug es dann ein. Ich bin runtergelaufen in den Keller, dachte so, okay, hier bleibe ich jetzt. Ich dachte, der Einschlag war irgendwo in der Nähe, bis es dann hieß, Feueralarm, verlassen Sie das Gebäude. Du gehst dann raus aus dem Gebäude oder ich bin rausgegangen, gucke hoch und sehe, das war im Prinzip die andere Flurseite von mir, die brennt. Und den Rest der Nacht habe ich dann in der Metro verbracht, im Pyjama dann dahin gelaufen. Und das zeigt dir halt auch, so du bist auch an Orten, wo du dich vermeintlich sicher fühlst, nicht sicher. Aber das, was wir dann machen, ist eben, wir fokussieren uns auf das, was unser Auftrag ist. Wir überprüfen die Fakten, wir gucken, mit was wurde Kiew angegriffen, was ist die Informationslage, die wir haben, was können wir überprüfen, können wir an Orte fahren, wo Menschen verletzt, möglicherweise getötet wurden und dann berichten wir so sachlich, so sauber, wie das möglich ist.
Woher bekommst du diese Informationen?
Die Ukraine ist sehr, sehr digital und nahezu alle Behörden informieren unter anderem über Telegram-Kanäle. Das ist eine Möglichkeit. Dann ist es natürlich so, dass wir alle vernetzt sind. Wir kennen in unterschiedlichen Stadtvierteln Menschen. Teilweise kriegt man es halt, wie ich das gerade beschrieben habe, selber mit. Und dann schreibe ich in unsere Gruppe, liebe Kollegen, Kolleginnen, unser Hotel wurde getroffen, in dem wir regelmäßig sind. Und dann fährst du raus und sprichst auch vor Ort dann mit den Behörden. Fragst, wie viele Menschen sind da noch, wie sehen die weiteren Arbeitsschritte aus. Du wirst natürlich auch informiert, auch das digital, wenn ein weiterer Luftalarm ist. Du hast eine App auf dem Handy, die dann ein unangenehmes Sirenengeräusch verbreitet, wie man das auch in verschiedenen Stadtvierteln hört. Und dann überprüfst du relativ schnell auch das, die Luftwaffe, die ukrainische, informiert über Telegram und schreibt dann zum Beispiel Raketen im Anflug auf Kiew und dann guckst du, wo ist der nächste Ort, wo du dich und dein Team in Sicherheit bringen kannst.
Kann man denn sagen, dass die russischen Angriffe in den vergangenen Wochen, Monaten, zumindest finde ich es hier zum Teil der Eindruck, doch massiver geworden sind, gerade auch auf Kiew?
Das ist schwierig zu beantworten. Einerseits ja, also was die Masse angeht. Wir haben jetzt vor kurzem den heftigsten oder einen der heftigsten ballistischen Angriffe auf die Hauptstadt erlebt. Und das war eine Nacht, wo es keine richtige Vorwarnung gab. Ich wurde vom Alarm wach, bin in den Flur und dann hörst du wirklich eine Explosion nach der anderen. Dann atmest du kurz durch, dann schreiben die diese Kanäle, gleich kommt die nächste Welle. Dann reißt du dich innerlich zusammen oder mir geht das zumindest so. Ich spanne dann den ganzen Körper an und dann knallt es wieder und dann atmest du wieder durch, weil du nicht getroffen wurdest, hoffst, dass möglichst niemand verletzt wurde, dass vor allem auch niemand getötet wird, was aber leider oft eben anders ist. Und was sich natürlich verändert hat, wir haben auch im Oktober 2022 Angriffswellen auf Kiew erlebt. Damals gab es wesentlich weniger Flugabwehr. Damals hatte Russland aber auch zum Teil nicht so viele Raketen, nicht so viele Drohnen. Und es ist jetzt eigentlich das eingetroffen, was Militärexpertinnen und Militärexperten vorhergesagt haben. Ein brutaler Abnutzungskrieg. Russland skaliert die Produktion nach oben, produziert viel mehr Drohnen, produziert viel mehr Raketen. Die Ukraine braucht viel mehr Flugabwehrsysteme. Die Flugabwehrsysteme alleine lösen aber das Problem nicht, wenn Russland immer mehr von allem produzieren kann, wenn Russland zeitgleich aus verschiedenen Richtungen angreift. Und deswegen gab es ja auch immer die Forderungen aus der Ukraine, liefert uns doch Taurus-Marschflugkörper, liefert uns moderne Waffensysteme, mit denen wir Ziele in Russland treffen können, wo Russland diese Waffen, mit denen es dann Zivilisten in der Ukraine tötet, wie man diese Orte dann eben treffen kann, damit weniger Waffen produziert werden. Wir sehen jetzt umgekehrt auch, die Ukraine produziert recht erfolgreich Drohnen, mit denen es die russische Kriegswirtschaft versucht einzuschränken. Das gelingt auch durchaus erfolgreich. Aber es ist natürlich, wir sehen von russischer Seite eine konstante Eskalation in diesem Krieg und wir sehen weiterhin keine Bereitschaft des russischen Machthabers, der russischen Elite, diesen Angriffskrieg zu beenden.
Ich durfte selbst im März in die Ukraine reisen und auch dank deiner Unterstützung haben wir ein Hotel gefunden, in dem wir sicher übernachten konnten. Das war das besagte Hotel, was dann später angegriffen wurde. Ich erinnere mich, dass ich davor stand, gedacht habe, was für ein wunderschönes Gebäude, ein schönes, altes, vielleicht 150 Jahre alt, und der erste Gedanke war, okay, wenn das hier so lange steht, so unberührt und heile, dann ist das vielleicht ein sicherer Ort, und dann wurde es getroffen, du warst da, ich habe den Eindruck, also nach der Nachricht, das ARD-Studio wurde getroffen, das Hotel, in dem ihr gelegentlich unterkommt, rückt der Krieg ein bisschen näher für dich, wie fühlt sich das an, also auch ganz konkret für dich und unser Team in der Ukraine?
Ihr erinnert euch vielleicht ja auch an den Raketenangriff 2024, als das Kinderkrankenhaus Ochmadit von einer russischen Rakete getroffen wurde. Direkt daneben wohnt eine unserer Kolleginnen. Und als dieser Angriff passierte, sind bei ihr alle Fenster rausgeflogen. Sie selber wurde durch ihre Wohnung geschleudert. Ihr ist zum Glück nichts, keine schwerwiegende Verletzung passiert, aber natürlich ein massiver Schock. Und wenn du dann einen Anruf bekommst und die Information, dass deiner Kollegin das passiert ist, dann ist das schon sehr nah. Das heißt, für uns sind das jetzt weitere Ereignisse, die zeigen, wie nah dieser Krieg uns ist, wie gefährlich das auch für uns als Team in der Ukraine ist. Umgekehrt, als die sogenannte Klitschko-Brücke, die Panoramabrücke im Zentrum von Kiew im Herbst 22 getroffen wurde, das ist auch nicht weit von unserem Studio, nur hatten wir damals dieses Studio nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Angriffe jetzt, also dass es ganz neu ist, dass Russland das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt angreift, aber man kann schon davon sprechen, dass es eben mehr Waffen sind, die eingesetzt werden, dass es noch rücksichtsloser ist, wobei auch das eine zynische Formulierung vielleicht ist, wenn man an all die Familien denkt, die friedlich in ihrem Schlaf getötet wurden durch russische Angriffe, vor allem ja auch in Frontnähe, in Städten wie Kharkiv, wo es ja massive Angriffe immer wieder gibt, einfach weil Russland so nah dran ist.
Du hast schon die Frontstädte jetzt angesprochen. Ab und zu fahrt ihr ja auch in die Nähe zumindest der Front. Wie bereitet ihr euch da konkret vor?
Es ist natürlich noch gefährlicher. Du hast weniger Reaktionszeit, weniger Vorbereitungszeit. Wir sehen auch im Frontbereich natürlich eine Entwicklung, dass noch mehr Drohnen eingesetzt werden. Wir sehen auch, dass Journalistinnen und Journalisten gezielt von russischen Soldaten mit verschiedenen Drohnenarten angegriffen werden. Und wir bereiten diese Reisen sehr akribisch vor. Also einerseits übernachten wir nicht mehr in diesen frontnahen Städten, sondern weiter weg. Das bedeutet für uns, dass wir für Drehs wesentlich mehr Reisezeit einplanen müssen, dass wir sehr früh losfahren, dass wir versuchen, sehr zeiteffektiv zu drehen, um dann die Stadt auch möglichst schnell wieder zu verlassen. Wir haben Sicherheitsberater, die uns bei der Planung helfen, die auch vor Ort mit dabei sind. Aber natürlich kann auch kein Sicherheitsberater der Welt eine Rakete abwehren oder eine Drohne abwehren. Aber wir versuchen alles, was in unserer Macht steht, zu tun, um unser Team, unsere Teams so gut es geht zu schützen. Wir überprüfen dann auch, ist es sinnvoll, mit gepanzerten Fahrzeugen diese oder jene Reise zu machen. Warum ist das immer eine Abwägungssache? Einerseits bist du sicherer, wenn irgendwo in der Nähe was einschlägt und du bist in diesem Fahrzeug geschützter. Auf der anderen Seite sind das sehr schwere Fahrzeuge. Das heißt, du bist weniger agil, wenn dann irgendwie eine Drohne auf dich zusteuert. Du kannst den Wagen nicht so schnell wenden. Also das sind alles Dinge, die wir im Team besprechen, die wir genau abwägen. Und die Realität ist auch, wir machen insgesamt weniger solcher gefährlichen Reisen. Und das ist natürlich etwas, was Russland auch erreichen will durch die gezielten Angriffe, auch auf NGOs, auch auf Journalistinnen und Journalisten, auch auf die UN. Das sehen wir ja auch, dass das passiert, dass man Angst macht, dass man versucht, dafür zu sorgen, dass nicht über diesen Krieg berichtet wird. Wir sehen auch ganz heftig, dass Helferinnen und Helfer, die ausrücken, nachdem ein Wohnhaus zum Beispiel getroffen wurde, dass die gezielt nochmal angegriffen werden durch diese Double Taps, also ein gezielter Zweitschlag an den gleichen Ort nach einer Zeit, um auch da die Helferinnen und Helfer zu demoralisieren.
Also unglaublich schwer, sich als Journalist da ein Bild zu machen an der Front, weil es so gefährlich ist. Wassili, wie würdest du denn die Lage im Moment, das Frontgeschehen beschreiben? Was passiert da im Moment? Ist das so ein Schützengrabenkrieg oder?
Es ist ein Krieg, der sehr schwer vorstellbar ist, der teilweise sehr apokalyptisch ist. Es fliegen im Frontbereich sehr, sehr viele Drohnen durch die Gegend. Einige haben das ja auch schon gesehen, diese Fischernetze, die dann über den Straßen hängen, wo sich teilweise auch Vögel oder andere Tiere drin verfangen. Also das ist auch, also dieser Krieg schadet auch massiv der Umwelt. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Es ist kein klassischer Schützengrabenkrieg in dem Sinn, wie man das aus Kriegen in der Geschichte kennt. Es ist aber so, dass Soldaten in diesen Schützengräben unter der Erde ausharren, von dort teilweise Drohnen steuern. Wir wissen auch von Soldaten, die über sehr, sehr viele Tage nicht aus diesen Schützengräben raus konnten, weil sobald du irgendwie deinen Kopf nach oben steckst, erkennen russische Drohnen Bewegung und können dich anvisieren. Also das ist wirklich sehr schwer vorstellbar, auch für uns, die wir das nicht in der Form erleben, wenn Soldatinnen und Soldaten dir das berichten, wenn du teilweise Bilder siehst. Es ist sehr schwer vorstellbar, das Leben in den frontnahen Städten wie Slawiansk oder Kramatorsk, wo ständig Drohnen einschlagen, wo ständig Raketen einschlagen, wo Gleitbomben abgeworfen werden, wo immer noch Zivilistinnen und Zivilisten leben, was schwer vorstellbar ist.
Dort immer noch.
Die leben dort, aber ich weiß nicht, ob Leben der richtige Begriff ist. Sie existieren dort. Aus verschiedenen Gründen, weil sie zum Beispiel Angehörige haben, die pflegebedürftig sind, weil sie vielleicht Angehörige haben, die sagen, ich habe mein ganzes Leben lang hier gelebt, ich will hier nicht weg, weil sie das selber vielleicht so sehen. Die Behörden versuchen schon, vor allem Familien mit Kindern in Sicherheit zu bringen, zu evakuieren, weil das einfach nicht möglich ist, unter diesen Bedingungen ein normales Leben zu führen. Und der größte Wunsch dieser Menschen, wenn du mit ihnen sprichst, ist, dass dieser brutale Krieg ein Ende hat, dass sie einfach normal leben können in ihren Städten, in ihren Dörfern und keine Angst davor haben müssen, dass fremde Truppen da einmarschieren oder dass irgendetwas dort einschlägt.
Und während der Krieg läuft, erlebt die Ukraine derzeit eine innenpolitische Krise. Verteidigungsminister Fedorow wurde entlassen von Präsident Zelensky, weil es da einen Disput gab mit Armeechef Syrsky. Armeechef Syrsky wurde mittlerweile auch ausgetauscht. Trotzdem gibt es ja nach wie vor auch Proteste in der Ukraine, weil gerade Fedorow ja ein sehr beliebter Verteidigungsminister und Politiker ist. Was würdest du sagen, wie fest sitzt Präsident Zelensky im Moment auch vor dem Hintergrund dieses personellen Umbaus und auch vor dem Hintergrund dieser Proteste in Kiew im Sattel?
Solange Russland diesen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, wird der ukrainische Präsident nicht angetastet. Der ukrainische Präsident ist der Garant der Verfassung. Das ist den Menschen in der Ukraine bewusst. Und deswegen greifen sie nicht direkt den Präsidenten an mit ihrer Kritik, sondern sie greifen sehr gezielt die Entscheidungen des Präsidenten an. Und das ist etwas, was ich extrem bemerkenswert finde. Ich war auch selber, um mir ein Bild zu machen bei diesen Protesten, schon am ersten Morgen, weil das hat quasi über Nacht angefangen, dass diese Entscheidung durchsickerte, dass klar war, okay, Fedorov muss zurücktreten. Dann sah ich auf Social Media, dass aufgerufen wurde, am nächsten Morgen um 9 Uhr sich zu versammeln auf dem Ivan-Franko-Platz. Das ist in Sichtweite des Präsidialamts, auch in Hörweite. Also wenn laut genug gerufen wird, dann sollte Selenskyj das hören. Und das war eine extrem besondere Atmosphäre. Du kommst dahin und man muss wissen, jeden Morgen um 9 Uhr gibt es eine Schweigeminute für die getöteten Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine. Da bleibt das Leben für einen kurzen Moment stehen. Da bleiben Autos stehen, da steigen Menschen aus den Autos, einige knien hin. Und du hast diesen Platz gesehen, da waren Hunderte von Menschen und die haben alle gemeinsam innegehalten. Und dann haben sie sehr friedlich protestiert. Sie haben sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass sie die Entscheidung des ukrainischen Präsidenten, der ja ansonsten recht gut kommunizieren kann, der ansonsten recht gut seine Botschaften rüberbringen kann, aber dass sie diese Entscheidung nicht verstehen, dass ein junger Minister, der recht erfolgreich war aus ihrer Sicht in dem, was er macht, der klar erklärt hat, was er macht, der mit einem Managementansatz dieses Verteidigungsministerium geleitet hat, der für Transparenz sorgen wollte und auch gesorgt hat, was das Beschaffungswesen angeht, dass dieser junge Minister plötzlich sein Amt verliert nach einem halben Jahr, das leuchtete vielen nicht ein und dagegen haben sie protestiert. Und dann entwickelten sich die Proteste eben weiter, dass die Menschen gesagt haben, es geht nicht um Personen, es geht nicht um die Person Fedorov, sondern es geht hier um die Systemfrage. Und Fedorov steht eben als Gesicht, als Name für eine Ukraine, die transparenter sein möchte, für eine Ukraine, in der der Mensch im Fokus steht. Und Oleksandr Sirskyj, bei dem man ja auch dazu sagen muss als Armeechef, er steht unter anderem für die Verteidigung von Kiew. Er steht unter anderem auch dafür, dass die Region Kharkiv befreit werden konnte von den russischen Besatzern. Also das ist jemand, der durchaus militärische Erfolge vorzuweisen hat. Aber er steht in seiner Person aus Sicht vieler Menschen in der Ukraine für das alte postsowjetische Militär, für das Militär, das auf Befehle ausgerichtet ist, wo es nicht um den einzelnen Menschen geht. Und das ist etwas, was bei Präsident Selenskyj sehr offensichtlich angekommen ist und er hat einen Wechsel durchgeführt und hat ihn ersetzt durch Mykhailo Drabaty. Das ist ein 43-jähriger General, der genau dafür steht. Ich habe auch mit verschiedenen Leuten, die ich kenne, im Militärbereich gesprochen und die sagen, das ist jemand, dem wir vertrauen, das ist jemand, der die ukrainische Armee in die Zukunft führen kann.
Wird sich dadurch die Kriegsführung verändern oder wie ist deine Einschätzung?
Es ist schwer, jetzt eine Revolution zu erwarten. Was sich auf jeden Fall verändern wird, ist, glaube ich, die Atmosphäre innerhalb des Militärs, weil es schon mit der Benennung von Sirskyj Kritik in seine Richtung gab, dass Leute gesagt haben, dem ist das einzelne Menschenleben egal, der opfert Soldaten, um irgendwelche taktischen Ziele zu erreichen. Ich bin jetzt persönlich auch nicht Militärexperte genug, um einschätzen zu können, welcher General jetzt besser ist als der andere. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Ansatz, der Führungsansatz, der Kommunikationsansatz auch innerhalb des Militärs, der wird sich sehr wahrscheinlich ändern, weil Drabaty eben für einen anderen Stil steht. Die Frage ist, wie schnell geht das? In welcher Form wird das spürbar sein? Aber nach meinen Eindrücken ist es zumindest für die Moral der Soldatinnen und Soldaten eine gute Entscheidung, weil auch die Reaktionen, die ich dann wahrgenommen habe, waren vor allem positive Reaktionen.
Wassily, ich will nochmal zu dir und zu deinem Leben als Korrespondent in Kiew zurückkommen. Wir sehen dich ganz oft in der Tagesschau, in den Tagesthemen, im Morgenmagazin. Wenn wir dich mal nicht sehen und wenn du mal nicht vor der Kamera stehst, was macht Wassily Golod eigentlich, auch vielleicht in seiner Freizeit in Kiew?
Er war viel zu lange nicht mehr beim Fechten. Das muss ich zu meiner Schande zugeben. Also ich habe jetzt, glaube ich, über ein Jahr mein Florett nicht mehr in der Hand gehalten. Das fehlt mir auch. Ich mache Sport. Ich habe tatsächlich, man sieht es mir nicht an. Zum Glück ist das jetzt ja auch nur ein Podcast und man sieht mich nicht. Aber ich habe ein bisschen Krafttraining gemacht. Ich sitze sehr gerne in einem der vielen schönen Cafés in Kiew. Lese in meiner Freizeit, weil es ist ja viel aktuelle Berichterstattung. Nachrichten fallen über dich herein und ich nutze auch gerne die Zeit, um mir längere Sachen durchzulesen. Man kann in Kiew wunderbar auf dem Dnipro zum Beispiel Kajak fahren. Da haben wir neulich so einen Teamausflug gemacht mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir hatten eine Fußballtruppe, wo wir auch regelmäßig gespielt haben. Das hat sich leider auch verlaufen. Also das sind alles so Dinge, die durch die viele Arbeit ehrlicherweise so ein bisschen untergegangen sind. Ich muss aber auch sagen, wenn ich mal frei habe und wenn es mal eine ruhige Nacht ist, genieße ich es einfach mal auch keinen Wecker zu stellen und auszuschlafen.
Und wir sind hier beim Maschsee-Fest. Du hast uns im Vorfeld erzählt, solche Events, die gibt es tatsächlich in der Ukraine auch nach wie vor.
Es gibt Events, es gibt Veranstaltungen wie das Atlas-Festival, das ist das größte Festival der Ukraine, jetzt auch im Juli, also jedes Jahr im Juli. Und man muss sich das vorstellen, normalerweise verbindet ja mit einem Festival etwas, wo man auch kurz in eine andere Welt eintaucht, wo man auch an einem schönen Ort ist, wie zum Beispiel hier, ne? Man hat irgendwie einen See in der Nähe. Die Sache ist, dass auch ein Festival in Kriegszeiten natürlich anders aussieht. Das findet auf einem Gelände statt, einer riesigen Mall, wo es eine Tiefgarage gibt, weil natürlich alle Menschen sich im Falle eines Angriffs oder Luftalarms in Sicherheit bringen können müssen. Und trotzdem machen es sich die Menschen dort aber schön. Also es gibt auch Bands, die dann in diesen Tiefgaragen auftreten. Es gibt dort auch da macht sich der Krieg bemerkbar, es gibt dort Stände von verschiedenen Bataillonen, die erklären, wie ihre Arbeit aussieht. Es wird bei diesem Festival Geld gesammelt für die Verteidigung der Ukraine. Und es sind dort trotzdem viele Menschen auf diesem riesigen Parkplatz eben. Und du blickst in Gesichter von Menschen, die die Songs ihrer Lieblingsbands mitsingen, die Tränen in den Augen haben, die diesen Moment, diesen emotionalen Moment genießen. Und du spürst einerseits, die Menschen sehnen sich nach Ablenkung und andererseits merkst du eben, es ist halt nicht so losgelöst, wie Festivals hier sind, weil du doch immer wieder auch unterbewusst natürlich diese Sorge hast, okay, das kann sich jetzt von einem auf den anderen Moment alles direkt ändern und es kann gefährlich werden und da sind dann vielleicht Menschen, die feiern und denken aber gleichzeitig an ihre Freunde, die zur gleichen Zeit an der Front sind und das sind eben diese Spannungen, diese Kontraste, die parallel in diesem Land existieren.
In Deutschland sind wir gerade mitten in den Ferien. Gibt es sowas wie Sommerferien in der Ukraine, in Kiew? Was machen die Menschen?
Es gibt Sommerferien, es gibt Ferienlager für Kinder, die sind dann jetzt meistens in der Westukraine. Wer sich das leisten kann, organisiert vielleicht auch Auslandsreisen dann für die eigenen Kinder. Es gibt die wunderschöne Stadt am Schwarzen Meer, Odessa, wo wir auch immer wieder Leute gesehen haben, die zum Beispiel aus dem Osten der Ukraine dann für einen Kurzurlaub oder auch für einen längeren dorthin gefahren sind. Aber auch das muss man sich vorstellen, du liegst am Strand und plötzlich fliegen Drohnen. Und plötzlich siehst du irgendwie die Flugabwehr arbeiten. Und wir haben das im vergangenen Jahr zum Beispiel gesehen, da kursierten Videos, wo Menschen am Strand liegen. Du siehst über dem Meer Drohnen, du siehst oder hörst die Flugabwehr arbeiten und plötzlich stürzt so eine Drohne ab und die Menschen stehen auf und applaudieren. Das kommt einem völlig surreal vor, aber das zeigt, in was für einer Lebensrealität die Ukrainerinnen und Ukrainer sich befinden, weil du willst natürlich weiterleben. Du kannst dein Leben ja irgendwie nicht auf Pause stellen für einige Jahre. Ich habe mit einer jungen Mutter zum Beispiel auch gesprochen, habe gefragt, so warum bekommen sie jetzt Kinder? Und dann sagte sie, naja, wann soll ich denn sonst Kinder bekommen? Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich Kinder bekommen möchte. Ich möchte Familie haben. Ich will mich von niemandem, auch von keiner Rakete oder Drohne davon abhalten lassen. Und ich will natürlich, dass meine Kinder eine Zukunft haben, an die ich auch glaube, die im Frieden stattfindet. So, und da hoffe ich, das ist dann auch immer der Nachsatz, der uns gegenüber auch als deutsches Medium kommt. Ich meine, da hoffe ich auch auf Sie, auf die Menschen in Deutschland, dass wir dabei unterstützt werden, dass dieser Staat, der so aggressiv Krieg gegen uns führt, dass der damit aufhört.
Also der größte Wunsch der Ukrainer ist logischerweise der nach Frieden. Und wenn es den eben nicht so schnell gibt, aus den bekannten Gründen, dann vor allem auch der Wunsch nach Unterstützung, nach weiterer Unterstützung, auch vor allem von den Europäern.
Der Wunsch nach Sicherheit, das, was für uns... Ich hab mir nie, als ich in Bad Pyrmont aufgewachsen bin, ich habe mich sicher gefühlt. Ich habe mich sicher gefühlt, wenn ich nach Hannover gekommen bin. Ich fühle mich jetzt auch sicher, in Hannover zu sein. Ich fühle mich sicher in Köln. Ich fühle mich sicher in anderen deutschen Städten. Ich fühle mich sicher, wenn ich mit dem Zug über die Grenze nach Polen einrolle. Und in der Ukraine habe ich dieses Sicherheitsgefühl nicht. Ich muss immer damit rechnen, dass Gefahr droht. Ich muss damit rechnen, dass eine Explosion kommt. Ich muss damit rechnen, dass irgendetwas Schreckliches passiert, mit dem ich nicht plane. Und das ist für mich als Journalist etwas, worauf ich mich einstellen kann. Ich mache das bewusst. Ich gehe bewusst dahin, um darüber zu berichten. Aber jetzt muss man sich mal reinversetzen in eine Familie, wo dann vielleicht ein Teil der Familie in Kiew lebt, wo die Kinder in Kiew zur Schule gehen, wo die Großeltern dann aber vielleicht in Sumy im Nordosten leben. Und dann kriegt die Mutter während ihres Arbeitstags mit, dass es einen Angriff auf Sumy gegeben hat und sie weiß, das ist das Stadtviertel, wo ihre Eltern leben. Dann kommt kurze Zeit später, dass es einen Angriff auf Kiew gegeben hat, das ist das Stadtviertel, wo die Tochter zur Schule geht. Also das muss man sich mal vergegenwärtigen, in was für einer absurden, brutalen Realität die Menschen dort leben. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, warum sind die denn da überhaupt? Warum sind die nicht irgendwie alle geflüchtet? Aber auch da lohnt sich der Perspektivwechsel. Ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele Menschen, und ich hoffe, dass es nie dazu kommt, aber sehr, sehr viele Menschen auch in Hannover leben bleiben würden, wenn es hier zu Angriffen käme, weil das ist die Heimat, das ist der Ort, wo man sein ganzes Leben lang gewohnt hat, das ist der Ort, wo man seine Wohnung, vielleicht sein Haus hat, wo man seine Nachbarschaft hat. Und dann versucht man sich irgendwie an diese Lebensbedingungen anzupassen und man hofft jeden Tag, dass das dann alles irgendwie endet und lebt sozusagen von Tag zu Tag. Und ich wünsche mir, dass wir häufiger diesen Perspektivwechsel wagen, weil uns das dann, glaube ich, hilft zu verstehen, in was für einer Situation sich andere Menschen wiederfinden.
Wassily, Hannover, Maschseefest, wunderschönes Wetter, der Maschsee strahlt blau vor uns. Ich kann jeden verstehen, der vielleicht gerade mal nicht an den Krieg denken will und der vielleicht auch so etwas wie so ein Nachrichten-Overkill empfindet und dem es einfach ein bisschen zu viel ist mit dem Leid der Menschen. Ist ja nicht die einzige Krise in der Ukraine, die es gerade gibt auf der Welt. Geht es dir auch manchmal so und wie gehst du damit um?
Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich kann es absolut nachvollziehen, dass sich die Weltlage schwer anfühlt. Ich kann nachvollziehen, wenn Menschen die Tagesschau sehen und der Beitrag fängt wieder an mit irgendwelchen Explosionen und dass man das Gefühl hat, ich will das nicht sehen, ich will umschalten. Ich kann auch verstehen, wenn jemand mal umschaltet und gleichzeitig bringt es aber nichts umzuschalten, weil das ja trotzdem passiert. Und ich bin zumindest ein Mensch, der sich lieber damit auseinandersetzt, der sich auch mal ablenkt, indem er Sport macht, der sich auch mal ablenkt, indem er Freunde trifft und mit Freunden über, weiß ich nicht, Fußball spricht oder andere Themen.
Vielleicht.
Genau, ne? Also es ist total wichtig, sich abzulenken. Es ist total wichtig, auf Konzerte zu gehen, wie das die Menschen in der Ukraine ja auch tun. Es ist wichtig, mal das Handy abzuschalten. Aber ich finde, es ist auch unsere Verantwortung, diese Menschen dort nicht zu vergessen, auch unsere Politikerinnen und Politiker daran zu erinnern, dass sie diese Menschen nicht vergessen, weil dieser Krieg eben da ist und weil dieser Krieg näher an uns dran ist, als wir das vielleicht manchmal wahrhaben wollen und weil es uns auch besser gehen würde, wenn dieser Krieg hoffentlich so schnell wie möglich so vorbeigeht, dass er nicht wieder anfängt. Das heißt, auf jeden Fall mal Pause machen von Nachrichten, aber nicht die Nachrichten vergessen und nicht ausblenden.
Wassily, jetzt wirst du ja gar nicht mehr so lange in Kiew bleiben. Du wirst nächstes Jahr zurück nach Deutschland kommen. Du wirst die WDR-Sendung Monitor dann übernehmen. Wie ist das für dich? Fällt dir dann der Abschied aus Kiew schwer? Kannst du das jetzt schon sagen?
Also ich habe gerade schon viele Gefühle in mir. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt noch gar nicht so sehr an das nächste Frühjahr groß denken kann, weil wenn du in der Ukraine bist, dann denkst du von einem auf den anderen Tag. Du planst natürlich in die Zukunft, deshalb freue ich mich auch auf die neue Herausforderung, aber die Lebensrealität dort ist eine andere. Ich habe natürlich die tiefe Hoffnung, nachdem ich sehr, sehr viele schlechte Nachrichten nach Deutschland überbringen musste, weil das leider die Realität ist, dass es mir und uns allen und vor allem den Menschen in der Ukraine vergönnt ist, dass in den nächsten Monaten bessere Nachrichten auf uns zukommen. Dass eine der Nachrichten vielleicht ist, Russland ist bereit, den Angriffskrieg zu beenden. Auch nochmal, auch da ehrlichkeitshalber, diese Bereitschaft ist aktuell nicht erkennbar. Aber ich habe, und das ist der Optimist, der aus mir spricht, ich habe schon irgendwie noch die Hoffnung, dass wir einerseits jetzt unser Studio nach den Folgen der Angriffe wieder richtig fit kriegen, dass wir uns gut auf den Winter vorbereiten. Der letzte war brutal, weil Russland die Energieinfrastruktur angegriffen hat, dass wir Strom haben, dass wir Wärme haben, dass die Familien in der Ukraine Strom und Wärme haben. Und das alles steht sozusagen bei mir gerade noch im Vordergrund. Aber ich glaube, es ist ehrlicherweise auch wir haben ja immer in allen Ländern Wechsel nach 5 Jahren. Ich glaube, das ist auch gesund, dass eine neue Kollegin kommt mit einem frischen Blick. Wir haben mit Rebecca Barth, Susanne Peterson, Florian Kellermann, 3 großartige KorrespondentInnen in Kiew. Also wenn ich gehe, gehe ich auf jeden Fall auch mit einem guten Gefühl.
Die dich wahrscheinlich ungerne gehen lassen.
Ich bin auch ganz ehrlich, verrate ich hier ja in kleiner Runde in Hannover, weil wir unter uns sind. Ich habe natürlich schon auch irgendwie den insgeheimen Traum in 15, 20 Jahren vielleicht, wer weiß, wie die Welt dann aussieht.
Eine Datscha am Stadtrand von
Kiew. Ja, beziehungsweise nochmal dahin zu kommen und nochmal eine Zeit als Korrespondent dort zu haben und dann hoffentlich im Frieden und dann über die Entwicklung der Ukraine als EU-Mitgliedstaat zu berichten, die dann hoffentlich vorangeschritten ist. Ne? Also das sind natürlich die Dinge, die in meinem Kopf vorgehen, und genauso kann man sich das vorstellen, dass die Menschen, die gerade in der Ukraine sind, natürlich auch ihre Zukunft planen und natürlich auch deswegen jetzt auch auf die Straße gehen, weil sie eben sagen, okay, wir können gerade nicht wählen gehen, es ist ein Krieg, es ist nicht möglich, Wahlen abzuhalten, aber wir wollen trotzdem unsere Meinung deutlich machen, weil wir die Zukunft unseres Landes mitgestalten wollen, weil wir eben keine Diktatur sein wollen, sondern ein demokratischer Staat, der sich in Richtung Europäische Union entwickelt.
Wassily Golot, unser Studioleiter in Kiew, ganz, ganz toll, dass du heute bei uns warst auf der Bühne. Es war ausgesprochen spannend, diese Einblicke. Ich glaube, das ist einen ganz großen Applaus wert, oder?
Dankeschön.
Und ein großes Dankeschön auch an Sie, dass Sie hier vor der Bühne in Hannover zu uns gekommen sind, dass Sie uns zugehört haben. Und natürlich auch dann vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts. Für Streitkräfte und Strategien gilt wie immer, Lob, Kritik und Anregungen nehmen wir gerne per Mail entgegen an streitkräfte@ndr.de.
Wir nehmen nur Lob, weltspiegel.podcast@ard.de. Kritik in Klammern nehmen wir natürlich auch gerne an. Vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns. Philipp Abrisch ist mein Name.
Und ich bin Astrid Korall.
Danke.